Dragon Wars gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach, manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alp und Schiffer, yeah, yeah, yeah. Alp und Schiffer.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Last Game Standing, der Battle Royale Modus unter den Spiele Podcast mit einem Comeback. Und zwar mit was zu einem Comeback? Nämlich mit einem Comeback einer Bonusfolge, die euch, glaube ich, letztes Jahr sehr gut gefallen hat. Nämlich wir suchen wieder die geilste Gaming-Aktie. Und wir, das bin ich, Christian Schiffer, und auf der anderen Seite des Internets, der Columbo des deutschen Spielejournalismus, Christian Alt. Hallo.
Wo kommt das denn jetzt her?
Weiß nicht, habe ich mir gerade überlegt.
Columbo.
Habe ich mir gerade überlegt.
Weil ich immer noch eine Frage habe oder weil ich irgendwie so schief gucke.
Nee, Phänotyp.
Ach so.
Phänotypisch, ja. Phänotypisch, finde ich, ist da eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden.
So. Wusstest du, dass ich Columbo sehr, sehr mag? Ich liebe Columbo.
Ja, dann kannst so, du doch. Dann geht das doch hier alles sehr gut los, nachdem du jetzt aus dem Urlaub erholt zurückgekommen bist. Hier gleich neue Folge und gleich Einstieg mit einem Mega-Kompliment für dich.
Genau.
So,
genau so ist das.
So stellen wir uns das vor. Und eben diese Folge heute, geilste Gaming-Aktie. Wir müssen jetzt mehrere Dinge tun. Erstmal müssen wir zurückblicken. Denn als wir das erste Mal die geilste Gaming-Aktie gesucht haben, da haben wir ja gesagt, die Community entscheidet, welches die geilste Gaming-Aktie ist. Und wir kaufen dann genau eine davon. Und was soll ich sagen? Die Community hat damals, glaube ich, für CD Projekt gestimmt. Und CD Projekt ist abgegangen wie Schnitzel. Ich hätte übrigens auch auf die Community natürlich hören sollen. Man sollte immer auf die Community hören. Was habe ich stattdessen gekauft, lieber Christian?
Capcom.
Nein, ich habe die einzige Aktie gekauft, die wirklich abgekackt ist, nämlich Sega. Weißt du, das war meine Überlegung? Und das ist wirklich sehr, das ist unglaublich dumm. Also das ist mir, ich schäme mich, das darüber Auskunft zu geben. Weil ich dachte, Humankind schlägt total ein und habe nicht.
Aber es ist doch noch nicht raus.
Erstens das und zweitens, auch wenn Humankind total einschlagen würde, dann würde das insgesamt vom Umsatz gar nicht so viel ausmachen. Weil das Ding ist, dass Sega ist halt auch wieder so ein Mischkonzern, das noch irgendwelche Freizeitparks hat und irgendeine andere Scheiße. Und das ist, auch wenn das ein Riesenhit wäre, würde es nicht dazu führen, dass Sega jetzt total abgeht. Allerdings hatte ich ja erstmal Glück im Unglück. So richtig so dummer Bauer findet trotzdem eine dicke Kartoffel, weil Sega hatte ja diesen Sonic-Film und der Sonic-Film ist halt abgegangen wie Schnitzel. Das war der größte, beste Filmstart für eine Computerspielverfilmung in der Geschichte des Kinos. Und das war genau eine Woche und dann kam Corona. Und dann ist niemand mehr in diesen Sonic-Film gegangen, niemand mehr in die Freizeitparks von Sega. Und ich habe genau die Strafe, die ich verdient habe, bekommen aufgrund Dummheit und aufgrund Nicht-Hören auf die Community. Ich werde in Zukunft immer auf die Community hören. Die Community hat weise geurteilt, was CD Projekt angeht. CD Projekt hat sich, auch wenn die Aktie jetzt in den letzten zwei Wochen wieder ein bisschen nachgegeben hat. Ich freue mich ja immer sehr darauf, wenn wir diese Folge machen, dass ich dann so ein bisschen Börsensprech loswerden kann. Also nachdem CD Projekt etwas schwächer geschlossen hat in den letzten zwei Wochen, aber trotzdem insgesamt muss man sagen, sehr gute Performance von CD Projekt über das Jahr. Hast du das zufällig offen, wie sich die Aktie
53,9%. Und das ist auch der richtige Moment, um zu sagen, diese Folge ist natürlich kein Anlegertipp. Bitte, all das, was wir hier tun, geschieht in rein unterhaltender Kompetenz. Sagt man dazu, in unterhaltsamem Auftrag. Und das ist, was wir tun. Bitte richtet nicht euer Depot aus nach den Dingen, die wir hier sagen. Auch wenn wir sagen, man sollte auf die Community hören. Aber wir sind, nur damit es nicht justizabel wird, hier keine Anlegertipps.
Genau, also hört nicht auf mich, wenn ich sage, kauft euch Sega.
genau. Nee, aber tatsächlich 53,9% ist die Aktie gestiegen im letzten Jahr.
Sagen danke.
Das ist, sagen wir mal so, in Sparbuch-Terms ausgedrückt, sehr ordentlich. So, wenn man das mal vergleicht mit einem Girokonto oder so.
Genau, es war ein turbulentes Börsenjahr. Also wenn wir diese Folge jetzt gemacht hätten im März, nachdem Corona war, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so einen Gewinn gehabt, aber wir hätten einen Gewinn gehabt,
oder? Naja, du tust so, als ob Corona vorbei ist. So, es ist noch lange nicht vorbei, mein Freund. Der DAX ist heute 400 Punkte abgeschmiert.
Ja, aber das hat auch was mit der FED und der geldpolitischen Entscheidung der FED auch zu tun und sowas. Aber ist ja wurscht. Also klar, Corona ist nicht vorbei, aber dieser schwarze Schwan, den wir im März gesehen haben, mit dem krassen Einbruch, klar kann alles wiederkommen, aber trotzdem hätten wir die Folge damals gehabt, dann wäre das nicht so gut, dann hätte das nicht so gut ausgesehen. Auf jeden Fall eben turbulentes Aktienjahr und ich glaube, man muss sich auch für die Zukunft anschnallen, denn es wird turbulent. Turbulent, genau. Glaube ich, geht's auch generell ab in der Computerspielbranche, nämlich wir nehmen die Aktie auf. Wir nehmen die Folge auf an dem Tag, an dem Microsoft Bethesda bzw. ZeniMax gekauft hat. Christian, deine Analyse zu dieser Übernahme.
Also ich habe eben schon auf Twitter geschrieben, Microsoft von null auf ist das schon ein Fall für die Wettbewerbsbehörde. Weil es ist wirklich krass, finde ich, wie schnell Microsoft so fett geworden ist, mit ihren Exklusivstudios. Und ganz ehrlich, jetzt mach's doch einfach fertig, kauft doch einfach noch Ubisoft und EA, obwohl EA ist jetzt auch im Game Pass, aber kauft es doch alle und dann beenden wir hiermit das Kapitel AAA-Titel und dann können wir endlich mal über was anderes reden. So, mach dem ganzen Elend doch bitte mal ein Ende, Schluss jetzt. So, das ist mein Aktientipp an dieser Stelle. Natürlich, also ich glaube, natürlich ein total smarter Move. 7,5 Milliarden soll es angeblich gekostet haben.
Ist auch nicht so viel, finde ich. Also dafür, dass es sich wahrscheinlich bei...
Dafür, dass du die Rechte an Skyrim hast. Allein das ist sind wahrscheinlich schon 3 Milliarden, also, beziehungsweise Elder Scrolls gefühlt, also... Wie gesagt,
ja, also ich meine,
kein Analyst, aber
ich habe jetzt keine Zahlen. ZeniMax war ja auch nicht an der Börse, sondern war ja quasi immer auch aufgeteilt. Ich glaube, da war so Pro7 und alles Mögliche beteiligt. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, aber das war bestimmt ein hochprofitables oder ist ein hochprofitables Unternehmen. Also, und dafür. Meinst du nicht?
Nee.
Meinst du nicht?
Also. Nee, die hatten tatsächlich ja Probleme. Und auch wenn du die letzten Spiele anschaust, die ZeniMax so rausgebracht hat, weißt du noch, vor 2 oder 3 Jahren hatten die doch diese, ich weiß nicht, ob es auf der E3 war, auf der Gamescom, diesen fetten Trailer, wo sie so gesagt haben, wir sind für euch da. Wir machen die Singleplayer-Spiele. Bei uns gibt's Prey. Und bei uns gibt's Spray und bei uns gibt's Doom und bla 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 bla. Wir sind toll, wir machen Singleplayer, kauft bei ZeniMax. So, das Ganze hat ein Jahr gedauert, ja. Es hat ein Jahr gedauert, bis die alles zurücknehmen mussten, weil sich das zweite Hitler-Spiel, wie heißt's?
Wolfenstein.
Das sollte Wolfenstein, ja. Scheiße verkauft. Prey hat sich scheiße verkauft. Doom Eternal hat sich wieder super jetzt hingegen verkauft, aber die haben damals ihre ganze Strategie relativ schnell überdenken müssen,
ja,
und haben dann zum Beispiel das Prey-Add-on rausgebracht, das eben diesem Spiel einen hohen Wiederspielwert gibt. Nee, dieses Roguelike-Add-on, ne, wo du ja, einfach genau, so tausendmal wiederspielen kannst,
genau,
und so fort und so weiter und so fort. Also da ist einiges passiert und
ja,
wenn du das mal so auf alle Spiele anlegst, ja, und die melken halt alles, was sie haben, bis zum bitteren Ende.
Ja, und aber das heißt ja, also ja, aber trotzdem würde ich, also ich meine, wir reden jetzt natürlich echt ein bisschen wie die Blinden von der Farbe, weil wir haben einfach keine Zahlen, aber trotzdem würde ich annehmen, dass Bethesda insgesamt profitabel ist. Du hast es natürlich in der Spielebranche oft so, dass quasi ein Unternehmen auch an zwei Marken oder sowas hängt, dass da viele Produktionskosten reinfließen, bis das Spiel erstmal rauskommt und dann verdient man wieder ordentlich und so. Aber insgesamt, also ich glaube, wenn man sich jetzt mal die letzten 10 Jahre anschauen würde, glaube ich, da steht schon eine schwarze Zahl überm Strich. Und ich finde, diese 7,5 Milliarden dafür, dass du ja, also ich meine, Microsoft hat für LinkedIn 20 Milliarden ausgegeben oder so. Also ich finde, ich glaube, für mich klingt das nach einem guten Preis. Und das ist vor allem ein Preis für etwas, was Sinn macht in der Microsoft-Strategie. Also ich habe irgendwie das Gefühl, bei Microsoft, die wissen genau, was sie tun. Das sind jetzt keine verplanten, irgendwie, wir kaufen jetzt mal irgendwas zu. Also das ist jetzt nicht wie bei THQ Nordic oder so, ja, sondern ich finde, das macht Sinn. Das sind, finde ich, qualitativ hochwertige Studios. Und ich glaube, dass Microsoft einfach verstanden hat, wie Plattformkapitalismus funktioniert. Und
ja, ich glaube, es gibt eine Sache, die wir bei diesem ganzen Deal noch nicht gecheckt haben. Und zwar ist das die Rolle, die das für Project X Cloud spielen könnte. Weil Bethesda hat ja letztes Jahr auf der E3 diese Game Engine angekündigt, die für Streaming optimiert ist. Orion heißt die.
Mhm.
Und je nachdem, wie weit die da sind, das passt natürlich dann auch total in die Technikpläne von diesem Konzern, dass man das jetzt so einfach integrieren kann, ne? Wie so, keine Ahnung, du hast ein Auto und dann kaufst du noch einen schicken Anhänger und dann geht's los in den Urlaub an die Costa Brava oder so. Ne? Ja, und das passt einfach. Also so von daher kann ich mir vorstellen, dass sich das auch auf einer anderen Ebene einfach auszahlt, dieser Deal.
Genau, also ich meine, das haben wir ja eigentlich auch gesehen beim Flugsimulator, wo sehr viel mit irgendwie ihrer Azure Cloud wohl gemacht haben. Und also ich,
das ist wie Aschebecher.
Genau. Und also ich finde das interessant, so als Technologiekonzern, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass dann auch noch Microsoft, sagen wir mal, zumindest ein paar Fingerchen auch in Augmented Reality oder in Mixed Reality eben drin hat, also mit dieser Brille und so. Also ich glaube auch, da kann mehr sein, aber wenn wir jetzt das auch nur mal anschauen, was das halt sozusagen für die plattformkapitalistische Strategie von Microsoft bedeutet, also die Idee, wirklich diesen Game Pass richtig in den Markt zu ficken, ja, da macht das einfach, finde ich, extrem viel Sinn. Und ich frage mich tatsächlich, wie Sony darauf reagiert. Bisher hat man so den Eindruck, sie reagieren überhaupt nicht darauf und, glaube ich, tun sich irgendwie einer Strategie verhaftet fühlen, die vielleicht vorbei ist, also auf ein Geschäftsmodell stützen, das vielleicht vorbei ist. Ich glaube, dass da Microsoft mit Macht einfach gerade die Frage neu definiert, wie man mit Computerspielen Geld verdient. Ich habe eine Vorhersage, und zwar, dass generell, glaube ich, Spieleunternehmen in Zukunft wertvoller werden, weil ich glaube, jedes größere Spieleunternehmen mit dem Move heute auch zum Übernahmekandidaten geworden ist. Also das, was du sagst mit, hey, wann kaufen die Ubisoft, ja, ich glaube, das stimmt tatsächlich. Und ich glaube, wir wissen ja, dass, wissen wir als Börsenprofis bitte, dass dass so Übernahmegerüchte immer die Kurse treiben. Ja, und das kann ich mir wirklich vorstellen, dass auch die Kurse von CD Projekt, von Ubisoft, auch von EA, vielleicht sogar von Sega. Wobei, nee, von Sega nicht. Aber dass die vielleicht tatsächlich auch profitieren davon, weil wir jetzt einfach in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder, also das werden einfach begehrte Filme, Firmen sein, um eben so diese Plattformstrategie möglichst gut auszurollen, glaube ich.
Ja, das ist durchaus möglich. Ich mache mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen. Ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel? Weil, also ich merke, ich werde alt, weil mich Veränderungen immer öfter auf dem falschen Fuß erwischt. Und das war jetzt schon, das ging jetzt so schnell in einem Jahr. Also ich denke so, gerade so, huch, aber ich will doch noch ein bisschen meine Spiele kaufen und das nächste Skyrim, das hätte ich jetzt schon gern auf Steam gespielt. Wobei das natürlich sein kann, dass sie es trotzdem dort verkaufen, klar. Ja. Aber es ist, also das Ausmaß an Marktmacht, das dort jetzt bereits erreicht wurde, allein in den letzten 3 Monaten. Ich meine, letzte Woche hatten wir die Ankündigung, dass EA sein Origin Access Modell dicht macht und jetzt einfach FIFA und all diese Sportspiele, die jeder Casual-Spieler immer haben will, jedes Jahr, dass all diese Spiele jetzt auch im Game Pass sind. Und ne, also stell dir mal vor, du wärst 15 Jahre alt und stehst vor der Frage, welche Konsole stellst du dir ins Haus? Und dann kannst du dir entweder für, wie viel kostet die billige PlayStation? 399 Euro eine PlayStation kaufen und dann halt ein paar Spiele. Oder du holst dir für 299 Euro oder noch besser für 24,99 Euro für über 2 Jahre verteilt, so viel wie dein scheiß Smartphone kostet oder noch weniger, holst du dir die Xbox und hast den Game Pass drin und hast alle Spiele, die du spielen willst. Weil du wirst auch nicht mehr Spiele spielen. Ich glaube, es ist einfach over.
Ja.
Und da, also das macht mich so ein bisschen traurig, dass wir hier, also ich sehe auf dem großen Unterhaltungsmarkt eigentlich 2 Branchen, bei denen man wirklich mit einzelnen Abverkäufen noch Geld machen kann. Wo auch die Leute, die irgendwie diese Dinge tun, und die dann irgendwo hinstellen und zum Verkauf anbieten, seien das jetzt Verlage oder eben kleine Indies, wirklich Asche machen können. Das ist A, Computerspiele und B, der Buchmarkt. Im Filmmarkt hast du das alles nicht mehr. Da ist inzwischen alles nur noch für Streaming-Anbieter. Sehen wir auch gerade, wie die Kinos pleite gehen. Es ist ja nicht so, dass als irgendwie 1000 Dienste aus dem Boden sprießen, wo du für 15 Euro oder so dir den neuesten Kinofilm kaufen kannst, auch wenn sie es gerade versuchen mit Mulan, den du irgendwie zusätzlich für 30 Euro oder 20 Euro noch kaufen kannst, Disney. Aber ist ja auch wurscht. Nee, aber ich finde so diese beiden Branchen, die wirklich noch mit einzelnen Abverkäufen gut dastehen, Buchverlag und Videospiele, und da wird jetzt wahrscheinlich nur noch einer übrig bleiben, weil auch die Videospieler auf ein Abo-Modell gehen werden auf lange Sicht. Und ich finde das ein bisschen traurig, weil wenn man irgendwie so denkt an Indie-Game The Movie oder so, diese Erfolge, die da irgendwie möglich waren mit, hey, ich habe 3 Jahre mich von Tütensuppen ernährt und jetzt ist mein Spiel fertig und ich tue das jetzt in den Store und schau mal, wie es läuft. Und dann bist du plötzlich Millionär. Das wird dann nicht mehr so einfach, wenn du die Rechte einfach lizenzierst für einen Batzen Geld, der vielleicht nicht so groß ist, aber Batzen Geld an Microsoft oder ähnliche.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja sehr viel älter als du und ich habe ja schon wirklich Veränderungen in der Branche mitgemacht, die ich scheiße fand. Da war ich so alt wie du und die ich immer noch scheiße fand. Sowas nämlich wie Free-to-Play, sowas wie Mobile, fand ich damals scheiße, finde ich heute scheiße. Das jetzt mit dem Spielestreaming macht mir tatsächlich, muss ich sagen, weniger Angst. Zum einen finde ich, glaube ich, darf man nicht den Fehler machen, die Vergangenheit zu idealisieren. Wir haben zumindest im Konsolenmarkt eh schon ein Duopol. Also wir haben dort nicht die Situation, dass wir jetzt irgendwie neben Xbox und PlayStation, okay, klar, Nintendo vielleicht noch, haben wir ein Triopol, gibt's das?
Weiß ich nicht.
Ja, dann ist es vielleicht schon ein Oligopol, aber ich glaube, das ist da nicht so, auf dem PC ist das natürlich anders. Auf dem PC kann ich mir aber vorstellen, da weiß ich nicht, ob da tatsächlich der Game Pass alles so kannibalisieren wird. Und vielleicht gibt es auch irgendwann die Indie-Flatrate, die du dir dazu buchst oder sowas, ja? Keine Ahnung, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, aber das ist ja alles nicht das, was den Bock dann fett macht. Es macht ja nur den Bock fett, wenn irgendwie du einen Zufallstreffer landest und du verkaufst 1 Million Einheiten über 3 Jahre zu einem Preis von 15 Euro oder so. Davon kriegst du halt 12. Ne? Und dann bist du reich und kannst ein Unternehmen von führen und so. Aber wenn du einmalig eine Lizenzgebühr bekommst von, was weiß ich, 300.000 Euro und merkst dann hinten raus, das ist praktisch, es kommt doch auch irgendwie die Verträge.
Ja, eben, also ich meine, es ist doch nicht so, dass jetzt wegen Spotify zum Beispiel Indie-Musik tot ist. Also eher im Gegenteil. Ne? Also
wo hörst du denn Indie-Musik? Christian.
Ja, auf Spotify.
Ja, aber die verdienen da doch nichts. Du kannst mir nicht erzählen, dass sie dort Geld machen. Dieses Geld machen die woanders, nämlich mit dem Verkauf von nicht digitalen Inhalten, mit dem Einzelverkauf. Das Geld machen die mit Merch, das Geld machen mit irgendwelchen Branding-Deals, wo die ihre Reichweite nutzen, die sie durch die Musik bei Instagram etc. woanders herkriegen. Aber das Geld kriegst du ja nicht auf Spotify. Nur die wenigsten haben da das Glück, wirklich davon leben zu können.
Ja, da weiß ich tatsächlich nicht, ob das mittlerweile noch so stimmt. Das war natürlich am Anfang so, als insgesamt weniger Geld im Streamingmarkt war und natürlich die Verträge auch nicht ausgerichtet waren auf Streaming. Also du hattest zum Beispiel in Schweden, da hat Billy Bragg, der große linke Arbeiterlieder-Mensch, der hat mal einen schönen Post vor 5 Jahren gemacht, wo er gesagt hat, hey Leute oder Bands, ihr müsst auch eure Verträge ändern, die sind halt noch auf das CD-Zeitalter ausgerichtet und ich glaube, da hat sich mittlerweile schon viel getan und du kannst auch als Indie-Band über Spotify entdeckt werden, ja, und
was das bedeutet. Egal, wir kommen vom Thema ab. Lass mal einen Ökonomie- oder BWL-Podcast machen, Christian.
Ja, keine Ahnung. Ja, aber mir ist das irgendwie.
Zwei Deppen reden über Wirtschaft.
Ja. Gut. Naja, ich weiß nicht. Also, ich finde irgendwie. Ich meine, es kann schon sein, dass es so kommt, wie du sagst. Ich meine, klar, im Plattformkapitalismus, das neigt immer dazu, das neigt immer zum Monopol. Das haben wir ja auch bei Facebook und das haben wir ja auch eben im Streaming und da haben wir einfach 2 oder 3 oder 4 große Anbieter. Aber muss man das einfach, glaube ich, ein bisschen mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und vielleicht verleiht das ja auch trotzdem irgendwo neue Impulse, weil dann irgendwie auch mehr Geld insgesamt im Markt ist. Ich weiß es nicht. Aber gut, vielleicht hast
Wollen
du auch
wir's
recht. Offen. Vielleicht hast du recht und das wird alles schlimm. Aber okay, widmen wir uns
Es wird nicht alles schlimm. Ich glaube, für uns Nutzer wird es super. Also es ist natürlich immer so das Schlimme, ne, an solchen Geschichten. Also ich als Nutzer habe keine andere Entscheidungsmöglichkeit. Also das ist ein IQ-Test, diese Sache. Kaufe ich mir eine PlayStation oder kaufe ich mir eine Xbox, ist ein IQ-Test, weil wenn ich halbwegs Grips habe, dann kaufe ich mir halt den Game Pass und muss nie wieder darüber nachdenken, was ich spiele. Anders auf der PlayStation, wo ich verfolgen muss, dass jetzt noch Neues rauskommt, da muss ich irgendwie Last Game Standing hören, um zu wissen, welches Spiel eine gute Story hat oder dramaturgisch interessant ist. Wenn ich einfach nur wissen will, was gibt's gerade, ach guck mal, die haben mir das im Angebot, ja egal, wurscht, gib mir einfach das, passt schon. So, das ist halt so perfektes Antenne Bayern Hitmix, den die da machen und das ist schlau und man wäre dumm, das nicht anzunehmen. Aber es ist halt ein bisschen schade, das ist alles, was ich sage.
Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wollen wir mal zu den Aktien kommen?
Genau, lass doch mal mit dem weitermachen, dass uns im letzten Jahr 53,9% Gewinn beschert hat, nämlich CD Projekt Red. Und da will ich nämlich direkt mal sagen, Achtung, ich habe keine Ahnung, es ist kein Aktientipp, aber ich glaube, die schmiert ab.
Warum müssen wir denn eigentlich immer sagen, dass das kein Aktientipp ist?
Kann man da nicht verklagt werden oder so?
Ja, aber sorry, ich meine, ja, okay, ja, vielleicht muss man da so eine Anlageberaterausbildung erstmal machen. Weißt du, dass du so einen Schein hast.
Genau.
Genau. Ja. Also du glaubst, ja, also, die schmiert ab.
Warum meine, Mutter ist Banker, meine Mutter ist Bankerin, ich bin ja sehr vorsichtig. Okay. Genau, ich glaube, die schmiert ab. Ich glaube nämlich, dass Cyberpunk 2077 eine 83 wird. Ja, das war's dann mit diesem mit dieser Aktie. Die schmiert dann ab auf, ich glaube, gerade steht sie bei 84 Euro oder so. Muss ich mal kurz schauen.
Die schmiert ja schon eben seit 2 Wochen ab, ne? Muss man sagen.
Ja, bei 87 Euro steht sie und wenn die mal wieder auf so 60 fällt, vielleicht kann man da nochmal nachkaufen oder so.
Okay. Ich
glaubst du nicht, dass das stimmt?
Ja, also ich kann es nicht ausschließen, dass es so kommt, wie du sagst, aber ich glaube, das wird dann eher so eine 87 oder so. Und dann trotzdem eine große Enttäuschung. Aber ich glaube, es ist halt einfach die Frage, CD Projekt hat bisher halt ein großes Spiel gestemmt, das ist The Witcher 3. Es ist die Frage, schaffen sie es wieder? Mich beunruhigen diese Verschiebungen schon. Also wenn ich mir überlege, dass die gesagt haben, das Spiel hätte ja schon längst eigentlich erscheinen müssen und das war sowas, also wär sowas von illusorisch gewesen. Sowas, finde ich, macht keinen guten Eindruck. Also wenn du halt zweimal so ein Spiel verschieben könntest. Auf der anderen Seite, lieber Christian, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Cyberpunk 2077 das Spiel zur Corona-Zeit wird. Das Spiel, an das alle zurückdenken und das steht wie kein zweites für die Corona-Zeit. Weißt du, so wie du heute, wenn du, was weiß ich, an die 80er denkst und du denkst an Rocky 4, so, so glaube ich, ist das mit Cyberpunk 2077. Das wird einfach quasi Stereotyp für diese Zeit stehen.
Na, es kommt darauf an, was politisch so in den nächsten Jahren passiert. Es kann auch sein, dass wir von allen Veränderungen, die vielleicht kommen oder noch nicht kommen, so überrollt werden, dass Corona das geringste unserer Probleme ist. Sagen wir mal.
Ja.
Sind wir mal hier ein bisschen optimistisch.
Ja, weiß ich nicht. Also egal. Also ich glaube, das kann einfach. Trotzdem, ich glaube, das passt einfach in diese Zeit wie Faust auf Auge. Es, glaube ich, ist ein Spiel, das könnte perfekt diesen Zeitgeist einfangen. Also diesen, eben, worüber wir jetzt auch ein bisschen gesprochen haben, so diesen Zeitgeist des Tech-Kapitalismus, der Social Distancing mit einem schönen Cyberpunk, vielleicht so ein bisschen pessimistischen Spiel. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Genauso.
Jetzt hat die große Frage, inwieweit CD Projekt noch, also da bin ich am meisten gespannt drauf, inwieweit CD Projekt noch so weit Underdog ist in der Denke und so wenig Aktienunternehmen, Aktiengesellschaften, die an der Börse notiert sind, dass sie das auch noch verkörpern können, diese Kritik an Tech-Kapitalismus und so weiter und so fort.
Das ist, glaube ich, scheißegal. Das ist GTA 5, finde ich. Es hat auch vom Zeitgeist her sehr schön die Finanzkrise eingefangen, obwohl 2K an der Börse notiert ist. Und ich finde, GTA 4 ist das Spiel, das beste Post-9-11-Spiel. Da haben wir
das
ja
habe ich ja nie gehört, diese Argumentation, Christian.
Doch, da haben wir drüber gestritten.
Ja, okay. Ich weiß, das war.
Ja. Ja, wo du. Das finde ich bis heute absurd. Wo du gesagt hast, es sei nur Zufall, weil, egal, wurscht. Aber ich glaube.
Nee, also, das stehe ich bis heute zu.
Ja, ist egal, ist falsch. Ist halt einfach falsch.
Egal.
Macht nichts. Columbo. Also, nee, aber trotzdem, ich glaube, das hat damit überhaupt nichts zu tun, ob die an der Börse notiert sind oder nicht.
Ja, aber du, also was, das war auch eher überspitzt gemeint auf, sind die noch Indie genug, um wirklich cool zu sein? Oder sind die schon, wo, sind die schon so corporate inzwischen, dass sie es nicht sein können? Da bin ich am meisten gespannt drauf.
Mal sehen. Ich glaube, die Chance, dass das einfach ein Werk fürs Jahrzehnt wird, die ist da. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn du sagst, es könnte auch ganz lange Gesichter geben und es wird am Ende, die hohen Erwartungen erfüllen sich nicht. Also ich finde es auch interessant, dass wenn du dir anschaust, so Michael Graf und so, dieser 23-seitige Test in der GameStar, am Ende steht dann auch nur so drunter, ja, ich weiß nicht, ob es richtig geil wird, man kann es nicht sagen. Und da, das ist so, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Eigentlich denke ich mir, man muss doch irgendwie schon ein bisschen erkennen, ob es zumindest ein Geniestreich werden könnte. Aber ich finde trotzdem, also wenn wir das Szenario uns anschauen und so weiter, dann kann das was werden. Die Frage ist halt, das große Versprechen hinter diesem Spiel ist, es kombiniert GTA mit einem tiefen Rollenspiel. Das ist ja das, was wir bisher noch nicht so richtig hatten. Und das ist, glaube ich, mega komplex. Und das ist halt die Frage, ob sie das wirklich schaffen. Naja, gucken wir mal. Wollen wir auf die nächste Aktie schauen?
Sehr gerne.
Nintendo. Lass mal über Nintendo sprechen. Auch eine Aktie, die massiv gestiegen ist in dem Jahr.
Auch eine Aktie, die ich null checke. Ich check Nintendo nicht. Ich check die einfach nicht.
Also
ich check Nintendo.
Großer, ja. Corona, großer Corona-Profiteur, also die Spielebranche außer Sega hat ja insgesamt sehr von Corona profitiert. Die Spielebranche ist insgesamt, glaube ich, kann man zu den Corona-Gewinnern zählen. Die Leute im Lockdown haben natürlich so viel gespielt wie noch nie und vor allem die Spielebranche konnte auch relativ einfach umswitchen auf Homeoffice. Ja?
Also das, umswitchen.
Ja, also können ja andere Theaterbranchen oder was weiß ich, das Sportbusiness oder sowas ja nicht so leicht. Aber die Spiele kamen halt weiterhin raus und wurden viel, 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 viel gespielt. Und ich glaube, Nintendo ist so einer der großen, ganz großen Profiteure von dieser Entwicklung. Also die Switch war ja zwischenzeitlich ausverkauft und auch wie heißt noch mal dieses bunte wie heißt noch mal dieses Spiel da auf der Insel, wo man eigentlich nichts macht?
New Horizons.
Ja, genau. Ja. Das ist ja wirklich einfach der Corona-Hit schlechthin gewesen. Und man sieht das auch im Chart, also wie krass die, also der Wert der Corona-Aktie hat sich seit dem 16. März fast verdoppelt. Also von 275 auf 485.
Du hast gerade Corona-Aktie gesagt.
Ja, ist ja wurscht.
Nee, aber also ich glaube, was man da auch unterschätzt, ist dieses Ring Fit Adventure, dieses Fit-Machspiel, auch ewig ausverkauft, andauernd. Du kriegst bei eBay so Dinger für 150 Euro oder so. Das ist wirklich teuer inzwischen. Und ich glaube, das war ein unerwarteter Hit. Also die Switch als Heimtrainer-Gerät ist ein kein so dummer Move. Ich allerdings muss sagen, jetzt für die Zukunft, ich weiß jetzt auch nicht, was da kommt. Also klar, es gibt mehr Switch und es gibt mehr Indie-Spiele auf der Switch, aber die Switch platzt jetzt schon aus allen Nähten, wenn es um Indies geht. Ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt noch Interessantes Neues kommen soll. Und jetzt von dem Spieler-Line-Up, das jetzt noch an wirklichen First-Party interessanten, großen Spielen kommen soll. Also da passiert ja ewig jetzt nichts Neues, habe ich den Eindruck.
Ja, also ich würde da auch eher sagen, dass das relativ stabil ist. Aber ich glaube, große Sprünge würde ich jetzt nicht für die Aktie erwarten.
Ja. Ich sage Finger weg von Nintendo.
Sie steht halt auch echt schon sehr hoch. Also sie steht höher als damals zum Boom der Wii, der Nintendo Wii, damals um das Jahr 2008 herum. Also, und denn, wo der Nintendo DS damals ja auch rausgekommen ist und sowas, ne? Also, die steht einfach schon sehr hoch und ich sehe da jetzt wenig Potenzial noch für mehr. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Kommen wir zur nächsten Aktie. Wollen wir nochmal über einen Corona-Gewinner sprechen?
Ja, sehr gut, sehr gut.
Eine meiner Lieblingsaktien oder Unternehmen, nämlich Paradox Interactive, das damals auch an Nummer 3 gewählt worden ist, damals bei der Abstimmung geilste Gaming-Aktie vor einem Jahr. Und auch Paradox ist natürlich ein Corona-Gewinner. Ich habe mir ja die Quartalszahlen, also die machen immer so auf Twitch machen, die stellen die immer ihre Quartalszahlen vor und ich musste irgendwie einen Beitrag machen über Games, die Spielebranche in Corona-Zeiten, dann habe ich mir das angeschaut und die haben auch bei Verkündung dieser Quartalszahlen offen gesagt, dass Corona ihnen sehr gut getan hat. Und das, auch das sieht man, glaube ich, am Chart. Also
ja, das ist ja auch, das siehst du auch an den wie heißt das im Börsensprech, an den angrenzenden Indizes, wie heißt das an den angrenzenden Branchen oder so, diese ganzen Zuliefererwerte und sowas. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie heißt denn das?
Ich weiß nicht, also ich weiß, was du meinst, aber
Nebenwerte.
Nebenwerte, ja, genau.
Ja, genau. Das siehst du ja auch an den Nebenwerten. Wenn du einfach mal schaust, wie viele Grafikkarten Nvidia im letzten halben Jahr verkauft hat und AMD und wie viele Prozessoren über den Tisch gegangen sind, dann merkst du, Menschen haben sich in der Corona-Krise PCs gebaut, ohne Ende, um A zu spielen und B zu streamen. Und wer macht sehr, sehr gute PC-Spiele? Paradox Interactive. Also so, ich glaube, aus dieser Argumentationskette, da ist was drin. Ne? Und dass die gut dastehen, das weiß man. Übrigens, auch da würde ich sagen, harter Übernahmekandidat. Wenn Microsoft noch einen Developer schlucken will, dann doch bitte Paradox. Die würden super reinpassen in den Game Pass, weil die einfach Spiele machen, die ewig laufen, die du nie kündigen darfst. Ne, wenn du jetzt sagen würdest, cool, ich krieg nicht mehr Crusader Kings 3, sondern ich krieg jedes Add-on für Crusader Kings 3 umsonst im Game Pass, dann kündige ich den Game Pass nie.
Ja, aber du weißt, dass es ja immer wieder auch Gerüchte gibt, dass Paradox selber so ein Games-as-a-Service-Ding aufmacht. Also selber so ein Abo-Modell.
Und ja, es ist auch noch besser, da baust du eine Userbase auf
und genau, die kannst du aber ich glaube, für Paradox würde das funktionieren. Also das ist vielleicht auch ein bisschen das, was ich vielleicht vorher auch gemeint habe. Also ich glaube, so stark diese großen Plattformen auch sind, ich glaube, ein Studio wie Paradox hätte es durchaus im Kreuz, weil die so eine krasse Fanbindung haben mit ihrer ParadoxCon und was weiß ich was, irgendwie zu sagen, wisst ihr was, liebe Leute, wir nehmen jetzt einfach mal einen Fünfer von euch im Monat, dafür dürft ihr alles spielen, kriegt alle DLCs und da werden viele Leute sagen, wisst ihr was, das nehme ich, ja,
ja das kaufe ich. Machen. Würde ich sofort machen.
Ja, eben, würde ich sofort machen, auch wenn ich den Game Pass schon habe, ist scheißegal, würde ich machen. Und das Ding ist, also nochmal auf Corona, ich meine, da muss man echt sagen, du willst doch einen zweiten Corona-Lockdown ohne Paradox-Spiele nicht erleben müssen, oder?
Nee.
Also, ich meine, wirklich, also Paradox hat mir den Corona-Lockdown schon sehr erträglich gemacht. Und im Chart sieht man das auch. Also, 16. März war die Aktie 10,68 Euro wert. Und heute ist sie wert 26 Euro. Also wir haben es hier fast, also mehr als eine Verdoppelung, also Verzweieinhalbfachung zu tun. Ja. Also wirklich ein absoluter Profiteur. Sie profitieren auch, und das sieht man auch sehr schön, darüber reden wir jetzt am Sonntag auch in Wer hat den Gürtel von Crusader Kings 3, das sehr gute Wertungen bekommen hat, ein Metascore von 91 und sicherlich ein Spiel ist, gerade weil sie es so zugänglich gemacht haben, das auf jeden Fall sich, glaube ich, sehr gut verkaufen wird und tatsächlich nochmal die Basis von Paradox-Spielern nochmal erweitern wird. Und wir müssen berücksichtigen, dass wir diese krasse Entwicklung haben, dieser Aktie, obwohl wir auch hier üble Verschiebungen hatten. Also dieses Vampire-Spiel, was ja ein großer Trumpf ist, wo sicherlich auch viel an Produktionskosten hineingeflossen sind. Da gibt's ja, also das zweimal verschoben, da gibt's Scherereien, irgendwie der Chefwriter ist irgendwie zurückgetreten. Und auch bei diesem Spiel, was wie hieß die nochmal? Brenda Braithwaite macht, Brenda Romero.
Empire of Sin.
Genau, Empire of Sin, das ist ja auch verschoben worden. Also da lief eigentlich nicht alles so mega rund bei denen. Und trotzdem hat die Aktie diese wirklich beeindruckende Entwicklung hingelegt. Und deswegen, glaube ich, kann man von Paradox meines Erachtens noch mehr erwarten in der nahen Zukunft. Also sowohl, weil es Übernahmekandidat werden könnte, da gebe ich dir recht, aber auch, weil sie eben immer noch ein paar Sachen im Köcher haben und weil die Spiele, die sie haben, wirklich gut laufen. Und sie haben Potenzial. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die irgendwann jetzt mal sagen, hey, so ein Nachfolger von City Skylines könnte jetzt auch mal was sein, was man mal in Angriff nehmen könnte. Also sie haben einfach wirklich gut laufende Marken. Und deswegen, also bei Paradox sehe ich tatsächlich Potenzial. Und das ist auch, glaube ich, ein ziemlich gut geführtes Unternehmen. Die haben ja, also die ich weiß nicht, wie die CEO heißt.
Ebba Lungeroth.
Genau.
Ich habe gerade geschaut.
Genau, und das ist echt, also man schaut sich da diese...
Das ist eine coole junge Frau. Ja, genau. Ja, das ist ein cooles, junges Unternehmen.
Also genau, das ist so, mit der willst du saufen. Und das ist für meine Finanzentscheidungen, ist das eigentlich eines der Hauptkriterien. Will ich mit der oder dem CEO von einem Unternehmen einheben gehen? Und das kann man hier eindeutig bejahen. Insofern, ich meine, wir machen ja hier keine Finanzberatung, aber für mich persönlich, würde ich sagen, das ist etwas, das kann man sich näher anschauen, oder?
Ja, finde ich sehr gut. Ich schaue gerade, mit welchen CEOs ich auch noch gerne saufen gehen würde. Ich schaue gerade, wie der CEO der Strabag aussieht, das österreichische Unternehmen, Bauunternehmen. Wenn da der CEO ist, ich glaube, dem geht's ganz gut. Thomas Birtel, der Chef von der Strabag AG, 66 Jahre alt, kommt aus Wuppertal. Solider Typ, würde ich sagen.
Also ich glaube, es gibt echt, glaube ich, wenig CEOs, also mit denen ich gern, also ich glaube, so Martin Kind, weißt du, so dieser, der von Hannover 96, der Kind Hörsysteme für so, mit dem, glaube ich, kann man ganz geil saufen. So,
weißt du, mit dem man richtig gut saufen gehen kann, wahrscheinlich? Mit Timotheus Höttges.
Oh, das stimmt.
Ja. Ich finde immer so geil, dass er Timotheus heißt. Ich weiß, er heißt Tim, aber ich will ihn immer Timotheus nennen.
Also wir waren doch einmal zusammen in einem Raum mit einem CEO, nämlich mit dem Apple von der Post. Und der hat da neben mir eine Butterbreze gegessen und ich habe an der Art, wie er die Butterbreze gegessen hat, schon gesehen, dass ich mit dem nicht saufen gehen möchte. Wenn er mich gefragt hätte danach, hey Schiffer, willst du mit mir saufen gehen, hätte ich Nein gesagt. Mir scheißegal, ob das hier oder Deutschen Post.
Wie muss man eine Butterbreze essen, dass du denkst, oh, der ist nichts für eine Masse?
Also was nicht geht, ist da jedes einzelne Stück so abzureißen und dann in den Mund, in die Futterluke zu schieben. Du musst richtig schön abbeißen. Weißt du, wie in so Zeichentrickfilme, wenn die so eine Fleischkeule essen. Also so musst du da einfach so abbeißen.
Das verstehe ich.
Ja. Genau. Und das muss auch so richtig schön durchsuppen. Die Butter muss so durch den Teig durchsuppen und das muss fettig sein und so. Das muss am Ende so eine Pampe sein, die du dir richtig schön in die Futterluke hineinbuxierst. Also der hat die Butterbrezel so gegessen, weißt du, wie so eine Gamba, als würde er die schälen, weißt du? So ungefähr. Und genau, und
ja, das geht gar nicht.
Das geht überhaupt nicht. Aber anders, also ich glaube, die CEO von, von Paradox, die kann richtig gut eine Butterbreze essen, mit der kann man gut saufen gehen. Und das ist einfach, du hast echt so das Gefühl, das ist ein sympathisches, gut geführtes, professionell geführtes Unternehmen. Auch wie die, also diese Twitch Quartalszahlenpräsentation, das war halt auch so gut. Also weil das war so, das war jetzt nicht kumpelhaft unprofessionell, aber es war irgendwie so authentisch und glaubwürdig und wir stellen euch das jetzt mal vor und so sieht das aus und so machen wir weiter. Und gutes Unternehmen, jawohl.
So, kommen wir doch mal zu deinem Sorgenkind, der Sega AG oder Sega Computer Entertainment oder wie auch immer die
heißt. Ja, also da muss man halt einfach wissen, dass Sega einfach, also es ist einfach ein Mischkonzern, wenn man so möchte. Da ist wirklich Corona einfach echt ein Problem, also wegen diesen komischen Freizeitparks, die sie haben. Ich weiß auch nicht, was die für eine Strategie haben. Die wollen jetzt ihre Spiele auch auf Steam rausbringen. Sie wollen irgendwie, die feiern jetzt 20-jähriges Sonic-Jubiläum, wollen total viel mit Sonic und so machen. Sie hatten, wie gesagt, diesen Film, der super gelaufen ist, wobei man da auch, glaube ich, berücksichtigen muss, dass da, also ich weiß gar nicht, ob die den selber produziert haben oder da quasi nur die Markenrechte dann halten. Ja, also ich finde, Sega ist schon eine Wundertüte, aber ich bin da eher pessimistisch, wenn ich mir einfach den Corona-Ausblick so anschaue. Und wenn wir uns den Chart in der Vergangenheit anschauen, ist das eine der wenigen Gaming-Aktien, die wirklich verloren hat im letzten Jahr. Die stand, als wir die Sendung gemacht haben, irgendwo bei 12,73 € und steht jetzt bei 10,90 €. Also sie hat gut 20-25% verloren. Wie siehst du das, Christian?
Ja, also da würde ich auch nicht. Also ich würde im Moment, vielleicht ist das eurozentristisch, aber ist mir auch egal. Ich würde im Moment von jeder japanischen Aktie irgendwie die Finger lassen. Kein Capcom, kein Sega, noch nicht mal Sony. Ich habe wirklich den Eindruck, dass dieses ganze Businessmodell von Software as a Service nicht verinnerlicht wurde und Capcom oder ich glaube, es ist Capcom, die sich einen Arsch voll Geld machen mit ihren Maschinen da, mit ihren Spielautomaten. Die sollen einfach das machen und sonst nichts.
Also was mich, finde ich eine sehr gute Analyse, was mich interessiert ist, hat Sega vielleicht irgendwelche Rohdiamanten, die noch nicht richtig poliert sind? Und die aber viel mehr wert sind, als wir einschätzen. Also ich rede vor allem von dieser Yakuza-Serie.
Ach, das interessiert kein Schwein.
Ja, das
ist... Das interessiert kein Schwein. Yakuza interessiert ein paar Leute bei Tumblr und bei Twitter und bei uns im Forum. Sorry, aber sonst ist diese Serie sehr egal. So,
ja, aber könnte das, aber, ja, aber könnte, hat das nicht Potenzial? Also es scheint
nein,
ja...
Nein, das
es scheint doch gut. Ja, aber es scheint ja
das irgendwie... Das ist so japanisch.
Warum ist das zu japanisch? Ja.
Weil das ganze Spiel sehr, sehr viel mit japanischer Alltagskultur spielt. Es ist sehr, sehr, also ich habe jetzt zwei davon gespielt. Es ist, man muss schon so ein bisschen Interesse haben an japanischer Kultur, das so ein bisschen verstehen, die Codes ein bisschen lesen zu können. Es ist nicht super zugänglich. Wenn du jetzt einen Yakuza machen würdest mit Billy aus dem Mittleren Westen, der kommt aus Wisconsin und muss auf die Schule gehen nach Tokio und wird da von der Yakuza verfolgt und muss da diesen Yakuza-Plot machen. Und du hast praktisch so eine Figur, anhand derer du alles erklären kannst, wie die Yakuza funktioniert und was da so alles ist und wie Japan funktioniert und so, wenn das für ein westliches Publikum gemacht wird, das ist ein ganz schlimmer Pitch, ich weiß. Aber ich glaube, dann würde sich das okay verkaufen. Aber so ist das ein Nischentitel, da brauchen wir nicht drüber zu reden.
Okay, ich hoffe, irgendjemand von Sega hat jetzt zugehört.
Es gibt direkt Ärger, ich weiß schon.
Was ist denn mit Persona? So. Ist Persona nicht auch Sega?
Nee, Persona ist Atlus, aber ich kann sein, dass die zu Sega gehören.
Ja, irgendwie gepublished werden, oder ne? Also ich glaube, irgendein Persona-Spiel hat jetzt...
Ja, aber Persona ist auch wurscht inzwischen. Also ich war großer Fan vor 2 Jahren, aber da kommt jetzt auch irgendwie nicht in den nächsten 3 Jahren das nächste Persona. Also es ist, auch das ist kein Final Fantasy. Das, was uns eigentlich zur nächsten Aktie bringen müsste, nämlich Square Enix. Das neue Final Fantasy wurde gerade angekündigt. Also da würde ich vielleicht noch mitgehen, ne?
Ja, ich fand aber das, ich fand das ja nicht so toll, das, das letzte Final Fantasy, aber macht nichts. Schauen wir uns mal die Aktie an.
Aber das Neue, es geht ja um das Neue.
Ja, ja. Schauen wir uns mal die Aktie an. Wie hat die sich denn entwickelt im letzten Jahr?
Ja, also im letzten Jahr ist es von 39 Euro auf 54 hoch. Die haben denselben Boom gemacht wie, wie andere Unternehmen in der Branche.
Genau,
also. Das, also sieht schon ganz gut aus.
Das sieht gut aus. Die Frage ist, also die offen, also sehr stark gestiegen ist sie ab dem 31. Juli. Offensichtlich haben, hat sich das Final Fantasy, das neue, gut verkauft. Hast du da mal was gehört? Oder liegt das an was anderem?
Naja, die haben ja das MMO und das MMO läuft immer noch sehr erfolgreich.
Genau. Ja, ich kann da leider auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Wie wird sich denn die Aktie deiner Meinung nach weiterentwickeln?
Ich glaube, da ist noch viel, viel Spielraum. Ich glaube, da geht noch was. Und ja, Square Enix, da wäre ich jetzt nicht so abgeneigt, weil ich glaube, die haben auch ganz okay Titel noch am Start. Das ist, auch wenn sie gerade einen Mega-Flop hinnehmen mussten, aber mein Gott.
Welcher war das?
Das Marvel's Avengers. Das kommt von denen.
Ach Gott.
Also ganz schlimm.
Ja, also glaubst du, dass das ein neues Tomb Raider kommen könnte?
Ah ja, aber ich glaube, da gab es jetzt auch schon so viele von. Also dann, ne, also das Marvel Avengers war jetzt ein großer Shot, um es nochmal zu versuchen. Aber ansonsten, keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, die Marke wird sich vor allem auf das neue Final Fantasy und Final Fantasy Online stützen, oder?
Ja, also ansonsten, mein Gott, wir bringen halt viel Retro-Kram raus, die ganzen Remaster, Remakes, Trials of Mana, Dragon Quest Builders, also es ist halt, also ich, auch wenn es denen, glaube ich, ganz okay gehen würde, ich finde, es gibt deutlich spannendere Unternehmen, über die es sich zu reden lohnt, als Square Enix.
Ist Ubisoft eines dieser spannenderen Unternehmen?
Nee, finde ich nicht. Nee, Ubisoft haben gerade massive Probleme. Also wirklich, ich glaube, diese Aktie wird sehr, sehr nachgeben. Es kann sein, dass das schon alles eingepreist ist, aber da sehe ich wirklich schwarz, weil keiner der Titel, die jetzt im Herbst kommen, glaube ich, wird ein Hit. Also das nächste Assassin's Creed wird never ever ein Hit. Watch Dogs 3 wird kein Hit.
Ja.
Also und ich finde auch, dass Ubisoft jetzt im Vergleich zu allen anderen, das siehst du auch im Chart, da ist nicht viel passiert im letzten Jahr. Die sind eigentlich genau auf dem gleichen Niveau. Und das in einem Jahr, in dem Games-as-a-Service-Spiele massiv angezogen haben. Und die hatten einfach keine Titel am Start. Da war nichts.
Ja, wobei ja der große Einbruch war ja im November 2019, als sie, glaube ich, ein paar Titel verschieben mussten. Erinnerst du dich? Da gab es so eine große Ubisoft-Krise und ich meine, davon haben sie sich zumindest erholt. Und sie sind schon auch Corona-Profiteur ein Stück weit. Also,
naja, aber die
aber Ubisoft stimmt, hat gerade. Es sind Seitwärtsbewegungen. Also der Chart geht eigentlich nirgendwo hin, der geht einfach zur Seite. Und ja, also ich glaube auch, das neue Assassin's Creed wird nichts. Und ich glaube auch, das neue Watch Dogs, ich halte eh für Watch Dogs, ist eh keine, finde ich, besonders starke Marke. Und ich finde, es wird ein total, könnte ein interessantes Spiel werden. Aber irgendwie verspürst du da jetzt so den Kitzel? Also träumst du nachts von Watch Dogs?
Nein.
Also ich träume ja oft von Cyberpunk 2077.
Nein, ja? Ich glaube, es wird ein nettes Spiel, aber mehr auch nicht.
Es wird halt so ein Ubisoft-Spiel.
Nee, und vor allem,
Ubisoft-Spiele sind oft so. Das sind oft so Spiele, die so ganz nett sind.
Ja, und du redest jetzt nur von den Spielen. Ich meine, dass das Unternehmen eine unglaubliche Führungskrise in den letzten Wochen hatte. Da haben wir jetzt gar nicht von gesprochen. Und da haben sie sich immer noch nicht von erholt. Ich glaube, das wird lange dauern, bis da wieder das Unternehmen so aufgestellt ist, dass man überhaupt wieder, dass da wieder so ein Spirit herrscht, dass man wieder was Cooles macht. Also diese Vorwürfe, die es dort gab in der Ubisoft-Führungsriege, die kamen ja nicht von irgendwo, die kamen ja von den Spiel, also da, wo die Spiele designt werden. Ich habe jetzt leider das Wort vergessen für diese Abteilung, die jede Spieldesign-Entscheidung absegnen muss bei Ubisoft. Und da ist das alles passiert. Dieser unglaubliche Machtmissbrauch. Von daher würde ich sagen, Ubisoft braucht noch ein bisschen. Können wir in 2 Jahren mal drüber reden.
Ja, aber vielleicht trotzdem Übernahmekandidat, ne? Also gerade weil jetzt die Aktie schon mal höher stand und so interessante Marken. Sie waren ja schon mal Übernahmekandidat, vielleicht kommt sowas ja wieder. Ich glaube ja, ich meine, das Beste, was ja Sony machen könnte, wäre irgendwie eine Allianz zu schließen mit, sagen wir mal, Amazon oder sowas. Und dann auch ein bisschen auf Einkaufstour zu gehen. Weil ich glaube, wie siehst du das? Ich glaube, ganz so viel auf dem Festgeldkonto wie Microsoft dürfte ja Sony nicht haben.
Nee.
Also
schwierig, muss man alles sehen. Die nächste Generation wird auch okay für die. Ich werde mir auch irgendwann eine PlayStation kaufen, nicht sofort. Ich finde auch, dass sie interessante Titel haben in der Pipeline. Aber trotzdem muss man jetzt mal sehen, wie es da weitergeht.
Ja.
Christian, ich habe eine Idee. Ich würde sagen, wir teilen die Folge in 2 Teile auf. Wir haben jetzt schon 1 Stunde.
Ja.
Und ich will dich aber nicht entlassen, ohne noch einmal über den Chart eines ganz besonderen Unternehmens zu schauen, nämlich Tekla Healthcare Investors. So, was ist im letzten Jahr bei Tekla Healthcare Investors passiert? Gestartet bei $19, sind jetzt bei $20,85, hatten einen massiven Einbruch im März, Corona, klar.
Ja.
Aber Tekla stabil.
Ja, also ich glaube, Tekla Healthcare hat ja neben seinem breiten Engagement im Bereich der Computerspiele noch ein zweites Standbein im Gesundheitsbereich. Und bei Gesundheitsaktien ist es ja so, gerade wenn die so Forschungen betreiben, das sind immer so Wundertüten, weil weißt du, die probieren da was aus, dann muss das irgendwie in die erste, wie sagt man da, also es sind ja immer so 3 Stufen, weißt du, erst wird das an Tieren getestet, dann an Menschen und dann am Ende quasi die Stufe 3, dann an Tausenden von Menschen. Und dann gibt es halt manchmal so Hoffnungsträger, die dann einfach so bei Stufe 3 leider irgendwie raussortiert werden und dann wird das doch nichts, weil irgendwelche Leute, keine Ahnung, irgendwelche Nebenwirkungen haben. Und genauso, glaube ich, ist das einfach bei Tekla. Da muss man einfach mal gucken, die Sachen, die sie in der Pipeline haben, können die sich da durchsetzen? Kann das was werden? Also für mich eine Wundertüte. Ich meine, wir wollen ja keine Empfehlungen geben, aber ich glaube, wenn man ein bisschen zu viel im Portemonnaie hat und nicht weiß, wohin mit dem Geld, Tekla Healthcare ist immer etwas... ist immer etwas, wo man sagen kann, das kann man mal probieren. Ja,
das ist eine Aktie, über die reden alle.
Genau.
Über Tekla Healthcare.
Genau.
Sind jeden Abend in Börse vor 8. Ja.
Genau, in dem zweiten Teil werden wir sprechen natürlich dann über EA. Und vor allem, ich habe so Lust, lieber Christian, mit dir über THQ Nordic zu sprechen. Also da, glaube ich, gibt es eine Menge zu sagen. Genau, aber das war jetzt erstmal Teil 1. Geilste Gaming-Aktie, Teil 2, folgt dann in den nächsten Tagen. Oder?
Genau.
Ja, wir müssen überlegen.
Ich würde sagen, wir müssen diese Folge jetzt beenden. mit einem Cliffhanger. Ich glaube, jemand muss jetzt hier so ermordet werden und man weiß nicht, was passiert. Also es müsste jetzt irgendwie so ein Geräusch geben und dann, damit die Leute unbedingt einschalten beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal erzähle ich, warum ich ins Krankenhaus muss.
Das ist sehr gut.
Weil deswegen gerade mal überlegen, wann wir diese zweite Folge dann machen können, weil ich muss leider ins Krankenhaus und bin dann auch, fall dann mindestens 2, vielleicht sogar 3 Wochen aus. Da müssen wir mal gucken, ob wir die Zeit finden, da die zweite Folge noch aufzuzeichnen in diesen Tagen. Ansonsten könnte es vielleicht sein, weil wir müssen noch den Gürtel aufzeichnen, bevor ich ins Krankenhaus muss, könnte es vielleicht sein, dass ihr ein bisschen länger warten müsst auf den zweiten Teil von Geile Gaming-Aktie. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber wenn der dann kommt, dann gibt es auch die Abstimmung und dann wird alles umso geiler. Gut, also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.